Sie hören SWR2 Impuls am 26. April. Heute vor 35 Jahren, da kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine zum Super-GAU, zur Explosion eines Reaktors im Kraftwerk Block 4. Die direkte Umgebung des Kraftwerks wurde damals massiv verstrahlt, aber radioaktive Stoffe wurden durch den Wind damals auch weit über die Region um Tschernobyl herum in viele Länder Europas getragen und haben dort für eine Strahlenbelastung gesorgt, die sich bis heute bemerkbar macht. Beispielsweise ist das Fleisch von Wildschweinen in einigen Regionen von Süddeutschland in manchen Fällen heute, 35 Jahre später, noch so kontaminiert, dass es nicht verkauft werden darf, weil die Tiere unterirdisch wachsende Pilze gefressen haben, in denen sich radioaktive Stoffe angesammelt haben. Nur ein Beispiel für die Langzeitfolgen der Tschernobyl-Katastrophe. Der Vorfall in Tschernobyl, der war der erste weltweit, der in der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse, das ist die INES-Skala, mit dem höchsten Schweregrad 7 eingestuft wurde. Der nächste INES-7-Fall, der war dann vor 10 Jahren, die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Und das ist vielen sicher ja noch deutlich präsenter als Tschernobyl. Mein Kollege Gabor Pahl aus unserer Wissenschaftsredaktion hat sich für SWR 2, für das Archivradio, viele Berichte und Tonaufnahmen aus der Zeit nach Tschernobyl angehört. Gabor, was fällt da auf, vielleicht gerade im Vergleich zu Fukushima?
Also was jetzt die direkten Auswirkungen in Deutschland betrifft, war natürlich die Reaktorkatastrophe von Fukushima von uns weit weg. Also unser Leben war hier faktisch nicht beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu eben, hast du ja gesagt, ne, das Unglück in Tschernobyl hatte unmittelbare Auswirkungen, erhöhte Strahlenbelastung, Verunsicherung. Umgekehrt war es eigentlich bei der Politik. Also dafür, dass Fukushima so weit weg war, waren die politischen Folgen größer, denn das war ja dann der Anlass für Merkel, den Atomausstieg zu beschließen, während Tschernobyl, was näher dran war, zwar Riesendebatten ausgelöst hat, aber letztlich im Kurs in der Atompolitik in Deutschland gar nichts geändert hat. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wenn man gerade mal so guckt, wie waren denn die ersten Stunden und Tage nach dem jeweiligen Unglück? Da gibt es einen fundamentalen Unterschied. Die Katastrophe von Fukushima war ja sofort weltweit medial präsent. Es gab Bilder, Fernsehberichte rund um die Uhr. Von Tschernobyl dagegen, da haben zum Beispiel die Deutschen erst 2 Tage nach der Katastrophe überhaupt erst erfahren, dass da irgendwas ist und auch damals noch nicht klar, was genau passiert ist. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel mal die ersten Nachrichten, von denen die Hörer im Südwesten überhaupt eine Ahnung bekommen haben, dass irgendwas nicht stimmt.
Südwestfunk-Nachrichten. In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Menschen nicht gefährdet seien. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet. Ein sowjetischer Atombombenversuch wird als Grund für die überhöhte Radioaktivität ausgeschlossen. Die Atomenergiebehörde in Moskau teilte der schwedischen Botschaft mit, sie wisse nichts von einem möglichen Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, von dem sie in jedem Fall Kenntnis haben müsste.
Also das waren die ersten Nachrichten, das heißt aus Moskau, die Ukraine gehörte ja damals noch zur Sowjetunion, kam an Anfang null und als sich das dann nicht mehr unterm Deckel halten ließ, nur immer ganz spärliche Informationen. Und das hat natürlich nicht zur Beruhigung beigetragen, eher im Gegenteil. Staatschef war damals ja übrigens Michail Gorbatschow, also der ist ja bei uns heute sehr beliebt, weil er die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Aber Tschernobyl, das war 3 Jahre vor der Wende, da war von Glasnost, also Transparenz, bei ihm wirklich keine Rede. Es hat 3 Wochen gedauert, bis er sich in einer Rede öffentlich geäußert hat. Und darin hat er dann jede Kritik am Krisenmanagement als antisowjetische Propaganda zurückgewiesen. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu Fukushima. Bei Tschernobyl waren wir einfach noch mittendrin im Ost-West-Konflikt.
Du hast ja am Anfang gesagt, das öffentliche Leben in der Bundesrepublik, das war von Tschernobyl unmittelbar betroffen. Ich war da Schüler damals, 8., 9. Klasse, erinnere mich nur noch dunkel, dass es da hieß, man soll jetzt nicht draußen spielen. Was war da sonst noch los?
Genau, also man sollte bei Regen nicht raus, man sollte die Kinder nicht auf den Spielplätzen im Sand spielen lassen. Also die Angst vor radioaktiver Belastung war schon real, aber eben auch die Frage, was kann man noch essen, was darf geerntet werden. Es war ja, wie jetzt gerade auch, Spargelzeit. Und ich habe hier mal einen Ton von einer Live-Sendung aus Schifferstadt am Rhein, wo auch telefonisch Hörerinnen und Hörer zugeschaltet waren, die dann ihre Fragen stellen konnten. Hören wir mal rein.
Wir haben in Mainz ein kleines Lebensmittelgeschäft und hatten mit einem Ingelheimer Spargelanbauer vereinbart, dass wir heute Spargel kaufen. Können wir das unbedenklich tun und vor allen Dingen können wir unbedenklich die Spargel verkaufen?
Professor Fuchs, Der Spargel kann verkauft werden.
Warum? Weil es ein unterirdisches Gewächs ist oder warum?
Weil es ein unterirdisches Gewächs ist und von daher eben keine Kontamination, keine Belastung mit Radionukliden zu erwarten ist.
Wolfgang Klein, ich gehe da gerade mal dazwischen. Das habe ich eben hier gehört. Haben Sie hier schon Spargel gestochen?
Jawohl, auch bei uns gibt es also ziemlich Spargel. Und unsere Erzeuger sind immer noch der Meinung, dass die Spargel auch verwendet und verkauft werden können. Und wenn ich jetzt als Vorstand des Obst- und Gemüsegroßmarktes vielleicht noch einen Satz dazu erwähnen darf. Was gedenkt sich die Landesregierung in der Information an die Hausfrau, dass die Hausfrau zunächst Spargel ist angesprochen worden, auch weiterhin das Gemüse, Radies, Rettich und alles, was wir hier in Schieferstadt am Markt haben. Und mit den Kohlrabi, die ja die Ende vor 2-3 Tagen erst begonnen hat und voll im Gange ist.
Herr Staatssekretär.
Gut, ich kann noch einmal dazu sagen, die Warnung, die bisher ausgesprochen worden ist, bezieht sich auf Blattgemüse, bezieht sich auf Spinat, auf Salat, bezieht sich auf diese Gemüsearten, die oberirdisch wachsen und deren Blätter man normalerweise mit isst.
Hier war auch heftiges Kopfschütteln. Warum haben Sie den Kopf geschüttelt bei der Antwort?
Weil ich da keinen großen Unterschied sehe in der Informationspolitik der Sowjetunion zu der Informationspolitik unseres Innenministeriums. An den Grenzen wurden sofort Dekontaminierungsmaßnahmen getroffen für sowjetische LKWs, während bei uns es nicht möglich war, überhaupt Messgeräte in Einsatz zu bringen, wodurch das Problem am Markt direkt in Angriff genommen werden könnte. Und so wurde das immer vorhergeschoben. Und bis jetzt haben wir noch keine genauen Zahlen, sondern immer nur Wischiwaschi.
Ja, Martin, erinnert dich das an was?
Ja, klingt ganz ähnlich wie so am Anfang von Corona. Also viel Unsicherheit, glaube ich, Unklarheit, was die Lage und was jetzt Ausmaß neu anbetrifft.
Was ist gefährlich, was nicht? Ich meine, natürlich ging es um andere Dinge, aber so wie bei Corona man sich drüber gestritten hat, ja, Abstand, wie viel Abstand, bringen Masken, was und so. Mhm. So war es jetzt irgendwie damals auch. Man hat versucht, mit den spärlichen Erkenntnissen der Wissenschaft irgendwelche Maßnahmen daraus abzuleiten. Und wenn man in diesen Ton jetzt noch ein bisschen weiterhören würde, da geht es natürlich auch um die Frage, ja, die Betriebe, die jetzt keinen Spargel mehr verkaufen dürfen oder keinen Spinat, die jetzt Ausfälle haben, wie werden die entschädigt? Also ganz ähnliche Fragen eigentlich. Aber wie gesagt, also die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl, die hielt dann trotzdem an der Atomenergie fest. Umso heftiger war dann die Bundestagsdebatte 3 Wochen später. Ich habe hier einen Ausschnitt aus der Rede von Helmut Kohl, also unserem Bundeskanzler damals, der den Atomkraftgegnern unterstellt hat, sie werden von irrationalen Ängsten geleitet.
Das Unglück in der Sowjetunion beunruhigt uns besonders, weil Radioaktivität ausgetreten ist. Und gegenüber dieser Gefahrenquelle fühlen sich die Menschen hilflos, weil sie die Wirkung nicht mit ihren Sinnesorganen wahrnehmen können. Niemand von uns darf diese Sorgen und Ängste so einfach beiseite schieben. Aber diese Diskussion muss gerade deshalb, weil es dabei letztlich auch um menschliche Urängste geht, ganz unvoreingenommen und mit Realismus geführt werden.
Und dann fügt Kohl noch einen Satz hinzu, der dann eigentlich immer wieder wiederholt wird, nämlich folgenden.
Deshalb gehören die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland mit zu den sichersten Anlagen in der Welt.
Ja, an denen erinnere ich mich auch noch.
Ja, also das mit den, genau, also diese sichersten Anlagen in der Welt, das geht, zieht sich dann durch die Debatte weiter. Und dann kam der Gegenpart in dieser Bundestagsdebatte. Das war damals nicht die SPD, weil die wusste gar nicht so richtig, hatte noch keine richtig klare Haltung eigentlich zur Atomenergie. Aber wer eine sehr klare Haltung hatte, war der erste grüne Landesminister, der hessische Umweltminister Joschka Fischer.
Hätte ein Mairegen, um ein Beispiel zu nehmen, in Hessen sich ergehender Spaziergänger die Sicherheitsschleuse etwa des hessischen Atomkraftwerks Biblis versucht zu passieren, er hätte es nicht mehr passieren können. Die Messgeräte hätten sofort Alarm ausgelöst. Und dies sei alles harmlos und ungefährlich, so die offiziellen Stellungnahmen der Bundesregierung. Dies ist Ihrer Meinung nach offensichtlich alles zutiefst rational. Ich kann mich wiederholen, ich finde dieses Verhalten zutiefst irrational.
Tja, also großer Protest quasi bei den Grünen. Aber Kohl, der war ja bis Ende der 90er Kanzler. Atompolitisch ist doch damals eigentlich alles geblieben wie gehabt, oder?
Ja, also mit ein paar Abstrichen. Es gab tatsächlich eine Neuerung, nämlich was heute so selbstverständlich ist, dass wir einen Umweltminister oder eine Umweltministerin haben. Das war tatsächlich eine Folge von Tschernobyl. Also das hat Kohl damals eingeführt. Das war ja auch noch im Wahlkampf. In ein paar Monaten war dann Bundestagswahl. Also das war ganz neu, das Amt eines Umweltministers. Und am Kurs hat sich aber trotzdem erstmal vordergründig nichts geändert. Aber vielleicht doch insofern, als die Regierung etwas defensiver wurde, weil einfach der Widerstand noch größer wurde nach Tschernobyl. Also zum Beispiel die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, die ließ sich dann einfach nicht mehr durchsetzen. Und nach Tschernobyl wurden dann letztlich auch keine neuen Atomkraftwerke in der Bundesrepublik mehr geplant, aber die bestehenden natürlich weiter betrieben.
Das hat sich ja dann nach Fukushima grundlegend geändert. Was gab es denn nach Tschernobyl noch an Veränderungen, außer eben einem Bundesumweltminister?
Also vielleicht eine Sache noch, die uns heute gar nicht mehr so klar ist. Also Tschernobyl hat wirklich die gesellschaftliche Einstellung zur Technik insgesamt verändert. Das war ein Ereignis, das deutlich gemacht hat, die Menschen können Kontrolle über die Technik verlieren und das kann katastrophale Folgen haben. Das klingt heute so banal, aber an diesem Ereignis hat sich das damals festgemacht und das hatte auch Auswirkungen übrigens, die mit unserem Beruf zu tun haben, dem Wissenschaftsjournalismus. Auch das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bis Tschernobyl waren Wissenschaftsjournalisten in den Medien eher was Exotisches. Also es gab natürlich Wirtschaftsredaktionen, es gab Sportredaktionen, Kulturredaktionen. Und daneben gab es vielleicht noch so ein paar Freaks, die was mit Wissenschaft zu tun haben und komplizierte Technik für Laien verständlich machten und die Faszination vermitteln. Aber das war es dann auch schon. Also das heutige Selbstverständnis, dass der Wissenschaftsjournalismus wissenschaftlich-technische Entwicklungen auch kritisch eben journalistisch begleitet und tagesaktuell einordnet, das ging mit Tschernobyl erst richtig los, weil deutlich wurde, dass es notwendig war.
Ja, und ist heute in den Corona-Zeiten mindestens ebenso notwendig wie damals bei Tschernobyl. Wissenschaftsredakteur Gabor Pahl war das mit historischen Radioaufnahmen aus der Zeit des Reaktorunfalls in Tschernobyl. Heute vor 35 Jahren. Mehr davon gibt es zu hören in einer ausführlichen Sendung mit historischen Tonaufnahmen aus der Zeit nach Tschernobyl. Eine Stunde lang ist diese Sendung. Die finden Sie auf swr2.de. Sie finden sie im Podcast von SWR2 Wissen oder auch im Archiv-Radio-Podcast und unter www.archivradio.de. Also eine ganze Menge Möglichkeiten. Gabor, vielen Dank.
Jo, gern.